nächste Rolltreppe. Ey, warte auf mich.
Ja, geht schon her. Geht schon. Komm, wir sind spät dran.
Ich kann nichts dafür.
Sagt ja keiner. Sind Sie das?
Ja.
Hi, Jan.
Hi.
Der Jan. Spät dran.
Ach ja, na endlich. Dann sind wir ja komplett. Guten Abend.
Na, Herr Schmidt.
Was ist jetzt mit Lea?
Immer noch krank.
Mist.
So, das war der Letzte. Dankeschön.
Bitte, wünsche Ihnen einen guten Flug.
Guten Flug, Kinder. Passt auf euch auf.
Und meldet euch mal.
Ne? Schön aufpassen, ne? Ja.
Lass euch nicht von den Löwen beißen.
Tschüss.
Expedition zur Wiege der Menschheit. Ein Hörspiel von Georg Holoff.
Unser Aufbruch nach Afrika war eine Riesenhetzerei. Tempo ist eben auch nicht so meine Stärke. Überhaupt hatte ich mich bis zum Schluss dagegen gewehrt, mitzufahren. Allein was einem auf so einer Reise alles passieren kann. Aber auf Klassenfahrten gibt es keinen drin. Zu verdanken hatten wir dieses Abenteuer unserem Bio- und Englischlehrer, Harry Schmidt. Der hatte sich ein Bein ausgerissen, damit die 7B nach Tansania fahren konnte. Zum Cradle of Mankind, zur Wiege der Menschheit. Wahrscheinlich hagelt es dann demnächst Englisch-Tests zu dem Thema. Mein Sitz war verdammt eng. Oder ich zu fett. Oder beides. Neben mir Sven und Olli, die beiden Klassenclowns. Ein Unglück kommt eben selten allein.
Oh, ja bitte.
Ich auch.
Für mich bitte Tee und für die beiden am besten Kakao.
Hey.
Das sieht ja alles schon viel besser aus.
Na toll, und warum konnte ich dann nicht mit auf Klassenfahrt?
Weißt du, Lea, in Afrika sind Masern eine noch viel gefährlichere Krankheit als hier bei uns. Da haben sie zu wenig Ärzte und auch zu wenig Medizin. Wenn du da ein Kind angesteckt hättest, hätte es sterben können. In ein paar Tagen kannst du wieder aufstehen. Na, mach's mal gut. So, das war mein letzter Hausbesuch für heute.
Auf Wiedersehen, Frau Dr. Schmolz. Und vielen Dank.
Ja, auf Wiedersehen, gerne.
Guten Abend, Herr
Wendel. Hallo, Frau Dr. Schmalz.
Lea, hast du überstanden?
Ach toll, gute Nachricht. Vielen Dank, dass Sie nochmal vorbeigeschaut haben. Hallo, Lea.
Hallo, Papa.
Guck mal, was ich dir mitgebracht habe.
Da sitze ich nun in einem kleinen Flugzeug und fliege zusammen mit meinem Sohn Michael allein von Frankfurt bis tief hinab nach Afrika.
Mein Dad ist manchmal richtig süß. Damit ich auch etwas Afrika-Feeling kriegte, brachte er mir einen alten Film aus der Videothek mit. Serengeti darf nicht sterben, von Professor Bernard Jimmick und seinem Sohn Michael. Sie zählten die Tiere von einem kleinen Flugzeug aus und halfen so, die Grenzen für Nationalparks festzulegen. Das Flugzeug hatte schwarz-weiße Zebrastreifen und hieß Ente. Michael stürzte mitten bei den Dreharbeiten ab und kam ums Leben. Die Ente war mit einem Gänsegeier zusammengestoßen. 1959 bekam Serengeti darf nicht sterben sogar einen Oscar als bester Dokumentarfilm.
Als ich aufwachte, britzelte mir die afrikanische Sonne mitten ins Gesicht. Sven und Olli neben mir schliefen noch, mit offenen Mündern. Ich kramte meine Kamera hervor und machte mein erstes Reisefoto. Ich drückte meine Nase ans Kabinenfenster und sah zum ersten Mal die berühmte Steppe unter mir. Das war schon Kenia. Natürlich konnte man aus 10.000 Meter Höhe keine Löwen sehen und auch keine Afrikaner in roten Lehmhäusern. Aber irgendwo da unten mussten sie sein.
So, bitteschön.
Die Stewardess brachte das Frühstück. Sven und Olli kamen auch langsam zu sich. Dann leuchteten die Anschnallanzeigen auf und der Landeanflug auf Nairobi begann. Die Maschine zog noch mehrere Schleifen durch die grelle Morgensonne. Dann setzten wir auf. Gegen unseren Flughafen sah dieser echt gemütlich aus. Wir verließen das Flugzeug über eine Treppe, die für uns herangerollt wurde. Es war ungefähr 6 Uhr morgens und die Luft war schon schön warm. Sie roch nach einer Mischung aus Blütenduft und Flugbenzin. Ich hatte mir vorher öfters ausgemalt, wie es wohl sein würde, unter lauter schwarzen Menschen zu sein. Jetzt war es soweit und eigentlich war es auch nichts Besonderes. Es waren eben Menschen, die hier alle was zu tun hatten und von denen die meisten ganz freundlich aussahen. Dann kam die erste böse Überraschung. Nachdem alles Gepäck draußen war und das Förderband ungefähr 10-mal leer durchgelaufen war, stand fest, mein Koffer fehlte. Unser Englischlehrer meinte, das kommt leider vor, dass Gepäckstücke versehentlich stehen gelassen oder falsch umgeladen werden.
Sie tauchen aber meistens nach ein paar Tagen wieder auf.
Sehr beruhigend.
Jans Koffer macht genau wie sein Besitzer. Kommt ein bisschen später, aber kommt.
Oh, Sven, Olli. Zur Not versorgt jemand Jan in der Zwischenzeit mit, bis sein Gepäck wieder auftaucht.
Wie soll das denn gehen? Jan passt doch höchstens in die Hosen von Herrn Schmidt.
Ich betete insgeheim, dass es nicht so weit kommen würde. Draußen vor dem Flughafengebäude war der Teufel los. Die Taxifahrer stürzten sich wie die Fliegen auf uns. Wir versuchten ihnen klarzumachen, dass wir abgeholt würden. Da standen auch an die 20 Leute, die irgendwelche Schilder hochhielten, mit Namen von Personen oder Hotels. Alles rief und wuselte durcheinander. Nach dem, was ich gerade erlebt hatte, wäre ich jetzt gern wieder zurück nach Hause gefahren.
Albert Einstein! Albert Einstein!
Hier, ich bin Albert Einstein!
Nein, ich!
Ausgerechnet Sven und Olli, die beiden Mathe-Genies der Albert-Einstein-Schule. Die benutzten ja sogar zum Abzählen die Finger. Jedenfalls stand da John, unser netter Hotelfahrer. Und auf dem Parkplatz wartete sein Bus auf uns.
Ich habe schon ein wildes Tier gesehen.
Was denn, ein Elefant?
Oder ein Löwen?
Eine Kakerlake im Hotel im Bad. Die war voll riesig.
Und zum Frühstück gab's gebratene Schlange.
Quatsch, Würstchen. Boah, ich liebe englisches Essen.
Nee, viel zu fett. Ich habe mein Müsli vermisst.
Ihr Müsli von ihrer Mami?
Ja, was dagegen?
Ihr Lieben, Ruhe mal eben, wir sind da. Das Nationalmuseum von Kenia ist die erste Station unserer Expedition zur Wiege der Menschheit. Es ist ein Muss für Paläoanthropologen aus der ganzen Welt.
Popo was? Popologen.
Paläoanthropologen. Frühmenschenforscher.
Ich stand vor dem ersten Mangobaum meines Lebens. Gegenüber eine gewaltige Schirmakazie und dazwischen der Eingang des ehrwürdigen Museums. Ich fragte mich immer noch, ob da drinnen wirklich die berühmte Wiege der Menschheit stand oder ob das mehr bildlich zu verstehen war. In der Halle wurden wir von Dr. Frederick Manty begrüßt und direkt ins Allerheiligste des Museums geführt, den Schädelsaal. Ein quadratischer Raum mit Glaskästen ringsherum und aus jedem Einzelnen guckte ein Totenschädel. Das waren sie also, unsere Ur-Urverwandten. Ich fand sie im ersten Moment nur gruselig.
Okay, well, welcome to the National Museum of Kenya. As you are aware, Kenya is renowned worldwide for her very unique fossil heritage, particularly the record that documents about human ancestry.
Hey Olli, verstehst du was?
Nö, gar nichts.
Eiche, du etwa?
Nicht viel.
Herr Schmidt, verstehen Sie, was er sagt?
Ja, und ihr solltet es eigentlich auch verstehen nach 4 Jahren Englisch. Naja, ich gebe zu, afrikanisches Englisch ist für euch vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, dann hört zu. Dr. Manty sagt, der älteste fossile, also versteinerte Schädel in diesem Raum ist 17 Millionen Jahre alt. Die Menschheitsgeschichte begann mit den sogenannten Altweltaffen. Damals war noch der ganze afrikanische Kontinent mit dichtem Dschungel bewachsen. Unsere Vorvorfahren lebten hauptsächlich auf Bäumen und ernährten sich von Blättern und wilden Früchten. Dazu reichte ihnen ein Gehirn von 30 Kubikzentimetern. Ungefähr halb so groß wie ein Hühnerei. Zum Vergleich, ein moderner Mensch hat ein Gehirnvolumen von 900 Kubikzentimetern.
Außer Olli. Außer dir. Dir.
Psst. For example, here we have proconsul Africa. Proconsul S09, which is one of the earliest apes.
Vor ungefähr 7 Millionen Jahren begann bei uns in Europa die Eiszeit. Und auch in Afrika kühlte das Klima stark ab. In den Niederungen, wo tropische Regenwälder erhalten blieben, entwickelten sich unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen und Gorillas. Hier in Ostafrika aber verschwanden die Urwälder und die Steppe blieb zurück. Unsere Vorfahren lebten nicht mehr auf Bäumen, sondern am Boden, im hohen Gras. Und sie wurden gejagt. Zum Beispiel von urzeitlichen Säbelzahnkatzen, die die ganze Savanne durchstreiften.
Und die Dinosaurier?
Quatsch, die waren da schon längst ausgestorben.
Genau. Die Frühmenschen, die Wissenschaftler, nennen sich Hominiden, richteten sich auf, um sich Überblick über die Steppe zu verschaffen. So entstand schon vor circa 6 Millionen Jahren der aufrechte Gang. Das wusste ich auch noch nicht.
Krass.
Auf 2 Beinen hatten sie nun die Hände frei und konnten sich auch besser mit Stöcken und Steinen gegen gefährliche Tiere verteidigen. Und natürlich konnten sie nun ihre Nahrung transportieren. So konnten sie überlebenswichtige Aufgaben teilen. Einer zum Beispiel blieb bei den Kindern und einer ging auf Futtersuche.
So entstanden wahrscheinlich die ersten Familien.
Ja, Aisha, das denke ich auch.
So, das Paranthropus atypicus, das Paranthropus boisei. Nutcracker man, largely because they are believed to have eaten like very tough foods like nuts.
Es gab verschiedene Arten von Hominiden. Manche versuchten sich zusätzlich schon als Jäger. Andere waren noch reine Vegetarier, wie zum Beispiel der Paranthropus boisei. Das ist sein wissenschaftlicher Name. Sein Spitzname ist Nussknackermann. Man erkennt ihn an seinem Scheitelkamm, diesem fast 3 Zentimeter hohen Grat. An ihm waren gewaltige Kaumuskeln angewachsen, die den ganzen Kopf umschlossen. Er muss sich von Zehen, Pflanzen, Samen und Nüssen ernährt haben. Seine Backenzähne waren 4-mal so groß wie unsere.
Guck mal, Aisha, das kommt von zu viel Müsli.
Na, jetzt kriegt ihr euch mal wieder ein.
Jedenfalls grinsen unsere lieben Vorfahren jetzt schon viel freundlicher.
Mama, guck mal, ich fliege.
Wie? Ach so, im Internet. Wo willst du denn hin?
Nach Nairobi natürlich, wenn ich schon nicht mit darf.
Och, Lea.
Von Frankfurt immer weiter nach Süden. Über das Mittelmeer. Ägypten. Guck mal, der Nil. Das ist jetzt schon Sudan. Kenia und Nairobi. Ich bin da.
Das ist ja eine riesige Stadt. Das hätte ich nicht gedacht.
Museum Hill. Ich habe das Museum gefunden. Nairobi National Museum. Da sind sie sicher heute. Schade, dass ich nicht noch weiter runter kann. Vielleicht hat das Museum ja eine Internetseite. Ah, schon gefunden. Interactivity, das ist immer gut. Online-Ausstellung, praktisch. Puh, da ist ja schon ein Totenkopf von seinem Ur-Ur-Uropa.
Bitte sehr, Ihr Orangensaft. Wünsche weiterhin guten Flug.
Danke, Mama. Ich bin schon gelandet.
Coming to Homo erectus, as I said earlier on, Homo erectus was able to move from Africa and occupy other parts of the world. So Homo erectus is what we could call the tourist.
Tourist, habe ich verstanden. Aber sonst nicht viel.
Also ich habe verstanden, dass dieser hier...
Homo erectus?
Ja, Homo...
Homo erectus?
Ja, Homo erectus, der erste aufrechtgehende Mensch heißt.
Richtig, Jan. Und warum wird er so genannt?
Er hat sich nämlich vor fast 2 Millionen Jahren auf die Wanderschaft begeben. Bis nach Asien und auch Europa.
Das wurde durch Fossilienfunde belegt. Danke, Noah. Homo erectus hat sich von Afrika über die ganze Welt ausgebreitet. Er ist der älteste direkte Vorläufer des modernen Menschen, Homo sapiens.
Er konnte schon Feuer machen.
Das war ja auch im kalten Europa lebensnotwendig. Er fertigte schon sehr brauchbare Steinwerkzeuge an und war schon Jäger und Sammler.
I am aware that there are some groups, say in Africa, if you like, but even today.
Er sagt doch, in Afrika gibt es heute noch Jäger und Sammler.
Ja, zum Beispiel die Pygmäen im tropischen Regenwald, die Buschmänner in der Kalahari-Wüste oder auch die Hadzabe, nicht weit von hier in Tansania.
Chegashenga makwata zane hena itaseme. Chegashenga itatamanutana. Chene olanakwe isoseme.
Liebe Zuhörer, hier in einer Ansiedlung der Hatzaba am Fluss des Heiligen Bergs ist sich jeder der historischen Bedeutung des Augenblicks bewusst. Seit Menschengedenken leben diese Jäger und Sammler im weiten Umkreis um den Iyasi-See. Früher gab es hier Wild in Hülle und Fülle, erzählt Sebeni. Sein Stirnband aus roten, gelben und schwarzen Glasperlen weist ihn als Chef aus. Heute gibt es kaum noch Tiere. Dafür umso mehr Wilderer, die sich illegal bedienen. Clevere Geschäftsleute von der Ostküste wollten in ihrem Gebiet Jagdsafaris für arabische Ölmillionäre aufziehen. Dann wurde am Iyasi-See Gold gefunden. Plötzlich kamen Glücksritter von überall her und fingen an zu graben. Gestern traf Naftali, der Sprecher aller Hatzaba, am Heiligen Berg ein.
The Hatzabi believe there is one, only one God we call Haine.
Als Haine, die Sonne, unsere Erde erschaffen hat, erschuf sie auch die Hatzabe und schenkte ihnen dieses Land. Und Haine gab unseren Ahnen Pfeil und Bogen für die Jagd. Es ist unser Land. Wir können nirgendwo anders leben. Lasst uns nach Dar es Salaam zur Regierung gehen, um für unser Land zu kämpfen. Und wenn man in der Hauptstadt nicht auf uns hört, gehen wir bis nach Europa zur UNO-Menschenrechtskommission nach Genf, in der Schweiz. Vor 1,8 Millionen Jahren begaben sich die ersten Menschen vom ostafrikanischen Graben auf Wanderschaft in die ganze Welt. Die Kultur der Jäger und Sammler ist die älteste und erfolgreichste aller Zeiten. Sie hat bis heute überdauert. Doch wird sie auch das Industriezeitalter überleben?
Im Internet war ich der 7b schon vorausgereist. Das war spannend und ich vergaß manchmal völlig meinen Frust. Mit Google Earth flog ich über den ganzen ostafrikanischen Grabenbruch. Er entstand vor 20 Millionen Jahren durch gewaltige Vulkanausbrüche. Sie ließen die Erde aufplatzen wie die Kruste eines Frühstücksbrötchens. Der Riss ist 9000 Kilometer lang, bis zu 300 Kilometer breit und 1000 Meter tief. Oh, von Jan.
Hi Lea. Doof ohne dich. Gut angekommen in Nairobi. Waren im Museum bei Verwandten. Mein Koffer war weg, aber zum Glück wieder da. Hätte sonst dem Schmidt seine Hosen tragen müssen.
Hä?
Mach's gut, Jan.
Süß.
Busfahrt über die Teerstraße von Nairobi nach Arusha in Tansania war unser erstes echtes Abenteuer. Die Straßen waren mega holprig und vor allem staubig. Die klapprigen Scheiben in dem alten Bus schlossen nicht so ganz. Bald hüllte uns alle eine dichte Staubwolke ein. Soweit man draußen etwas erkennen konnte, wollte die Stadt erstmal gar nicht enden. Industriegebiete, Baustellen, Autofriedhöfe und ganze Wohnviertel aus irgendwelchen Holzbuden mit Wellblech drauf.
Krass! Willkommen in den Slums.
Ich würde sagen, Slum ist ein ziemlich respektloser Ausdruck für die Auswirkungen der Landflucht.
Wie jetzt?
Das heißt, dass in den ländlichen Gegenden nur wenig oder kein Geld für Infrastruktur ankommt. Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Gewerbegebiete, Jobs und so. Da fehlt es an allem. Ein Fehler der Politik. Die Menschen versuchen in der Hauptstadt ihr Glück zu machen. Nairobi ist auf diese Weise in den letzten 10 Jahren von 2 auf 4 Millionen Einwohner angewachsen.
Endlich öffnete sich die Landschaft und gab den Blick auf eine weite Savanne frei. Auf Schirmakazien und Termitenhügel. Und hinter den Hügeln Berge. Auf die hielten wir zu.
Bitte sehr.
Kenia lag hinter mir. Unten schon Tansania. Ich hatte Arusha anfliegen bei Google Earth eingegeben. Das musste das nächste Ziel der 7B sein. Unter mir zog die Steppe dahin. Grün und braun. Am Horizont tauchte ein Berg auf. Mount Meru. 4300 Meter. Er war eindeutig mal ein Vulkan gewesen. Von oben konnte ich den Krater sehen. Überhaupt war die Landschaft übersät mit Kratern von erloschenen Vulkanen. bis oben hin grün bewachsen. In grauer Vorzeit muss das hier total gebrodelt haben. Ganz hinten konnte ich noch einen Berg erkennen. Der war größer und mächtiger als alle anderen. Auf dem Gipfel in 5963 Metern lag Schnee. Wow, das Kraterloch war kreisrund, als wenn der alte Vulkan nochmal pfft gemacht hätte, bevor er für immer erlosch.
Der Kilimandscharo war ungefähr 30 Jahre lang der höchste deutsche Berg. Beim Berliner Kongress von 1878 hatten einige europäische Staaten den gesamten afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt, um den armen und unterentwickelten schwarzen Menschen unsere Kultur und unseren Glauben zu bringen. In Wirklichkeit ging es um Gold, Kupfer und Diamanten, riesige Gebiete für Plantagen und billige Arbeitskräfte. Tansania war Deutsch-Ostafrika, Kenia im Norden war britisch. Der Kilimandscharo lag eigentlich auf der kenianischen Seite der schnurgeraden Kolonialgrenze. Als die englische Königin Victoria wieder einmal krampfhaft überlegte, was sie ihrem lieben Enkel, dem deutschen Kaiser Wilhelm, zum Geburtstag schenken sollte, schenkte sie ihm kurzerhand den Kili. Der Grenzverlauf wurde mal eben um den Berg herumgezogen. Damit gehörte er zu Deutsch-Ostafrika und heute noch zu Tansania.
Also nachdem der Erste Weltkrieg verloren gegangen war, musste Deutschland seine Kolonien an die Siegerländer abgeben. Tansania wurde britische Kolonie. Um 1960 herum kam es in vielen afrikanischen Ländern zu blutigen Aufständen. Auch Tansania erkämpfte seine Unabhängigkeit. Natürlich waren sie damit ihre Probleme nicht los. Die Kolonialzeit hat es den Ländern sehr, sehr schwer gemacht, sich selbstständig zu entwickeln.
Amen.
Die Sonne war knallrot und versank schon langsam zwischen den dürren Büschen der Savanne. Wir waren stundenlang auf den Berg Meru zugefahren. Nun drückte sich die Straße rechts an ihm vorbei. Er wirkte ungemein hoch und spitz. Sein Gipfel war von einem Pelzkragen aus dicken Regenwolken umgeben. Soviel ich durch den gelben Staub in meinen Wimpern erkennen konnte, kamen da vorn die ersten Häuser von Arusha. Mittlerweile waren wir auch nicht mehr allein unterwegs. Die Straßenränder waren voller Menschen. Männer und Frauen trugen Feuerholz, Schalen voller Bananen oder Wasserkanister auf den Köpfen. Kinder trieben Ziegen vor sich her. Arusha war sehr viel kleiner als Nairobi. Aber es war auch eine moderne Stadt mit vielen Geschäften, Banken, Hotels und Safari-Unternehmen.
Jambo bedeutet so viel wie Neuigkeiten. Das ist Swahili. Das heißt, wie geht's?
Cool.
Unser Hotel lag gleich gegenüber dem Clock Tower. Das ist eine gemauerte Säule mit einer Art Bahnhofsuhr drin. Sie markiert nicht nur die Stadtmitte von Arusha, sondern auch das Zentrum von Ostafrika. Das Hotel hatte indische Besitzer. Die Gäste kamen aus aller Welt. Die meisten trugen lustige Safari-Hüte mit Zebras und Löwen drauf und fotografierten sich am laufenden Band gegenseitig. Ich bekam ein Dreibettzimmer mit Sven und Olli. Langweilen würde ich mich also nicht.
Ach, guck mal. Historische Stätte Neandertal, 10 Kilometer.
Ich bin mal gespannt. Ich war zuletzt als Kind hier.
Im Internet war ich auch aufs Neandertal-Museum gestoßen. Man muss nicht unbedingt bis nach Afrika fahren, um Frühgeschichte zu erleben. Zum Schnuppern reicht Mettmann bei Düsseldorf. Es war zwar kein echter Ersatz für die verpasste Klassenfahrt, aber ich freute mich trotzdem drauf. Die Autobahn war voll.
Ey, benimm dich. Neandertaler.
Ganz falsch, Papa. Also ich habe gelesen, dass die Neandertaler gar nicht solche Halbaffen waren.
Was? Du meinst, der Drängler da, der war gar kein direkter Abkomme der Neandertaler?
Nein, aggressives Verhalten passt vielmehr zum sogenannten modernen Menschen, also uns. Kriege und so. Irak, Afghanistan, Israel.
Aber wir stammen doch vom Neandertaler.
Nein, eben nicht direkt. Sie war eine ganz eigene Menschensorte. Und sie sind ausgestorben oder verdrängt worden von uns.
Hä? Wieso? Ich bin doch kein Drängler.
Ach, vergiss es.
Wir waren wieder unterwegs. Herr Schmidt hatte in Arusha einen coolen Land Rover gemietet. 20 Plätze, wir passten alle rein. Sia, unser Fahrer, saß wie alle Fahrer hier in Ostafrika rechts. Herr Schmidt konnte sich kaum daran gewöhnen und wollte fast jedes Mal auf der Fahrerseite einsteigen. Da saß aber schon Sia am Steuer und grinste immer freundlich. Other side Harry. Nach dem dritten Mal hat es jeder mitgekriegt und es war ein Riesenspaß.
Other side Harry.
Natürlich sagte auch keiner mehr Herr Schmidt, sondern nur noch Harry. Die Reise fing an, Spaß zu machen. Wir fuhren auf einer brandneuen Teerstraße nach Westen. Unser nächstes Ziel war das Rift Valley, der ostafrikanische Graben. Die Straße war wieder gesäumt von Menschen, darunter auch Kinder mit Apfelsinen und Mangos und Erdnüssen. Wenn wir anhielten, kamen sie angelaufen, um uns etwas zu verkaufen. Eine Mango kostete 200 Tansania-Schillinge, ungefähr 15 Cent. Die Kinder müssen das Geld zu Hause abgeben. Diese Familien sind sehr arm und haben viele Kinder. Die müssen mitarbeiten, damit alle genug zu essen haben. In Tovambu stieg ein Mann zu. Er war in ein rot-blau kariertes Tuch gekleidet und hielt einen langen Stab in der Hand. Er zwängte sich noch vorne zwischen Harry und den Fahrer.
Kinder, hört mal zu. Ich freue mich, euch Olle Meuter vorstellen zu dürfen. Er wird in den nächsten Tagen unser Guide sein. Er gehört zum Volk der Maasai und kennt dieses Land wie kein anderer. Olle, please, would you introduce yourself? I think you can do much better than I can.
Jumbo.
Jumbo.
How's the safari?
Super.
Cool.
Great. My name is Olle Moita. I'm working with Antiquities Department as one of the curators of the Old Pai Museum.
Unser Guide war das, was man wohl einen Wanderer zwischen den Welten nennt. Er war ein Maasai, also ein Hirte. Er besaß ungefähr 100 Kühe und noch mehr Ziegen. Doch Olle Moita war auch Wissenschaftler. Er hatte Archäologie studiert und kam schließlich hier ins Maasai-Land zurück.
Zwei Erwachsene, ein Kind.
Genau.
Das sind 14,40 Euro, bitte.
Kannst du bleiben?
Ja. Ja, vielen Dank. Möchten Sie auch Kopfhörer haben?
Oh ja, bekommt man noch so einen MP3er zum Umhängen?
Du bekommst bei uns Kopfhörer und mit diesen Kopfhörern kannst du an verschiedenen Stationen einen Kindertext hören.
Super.
Und danach kannst du den Kopfhörer hier wieder abgeben.
Mhm. Da fängt's an.
Steine. Echte Steinzeitsteine, vermutlich steinalt.
Steinwerkzeuge, Papa.
Naja, Werkzeuge. Zange und Schraubenzieher waren damals wohl noch nicht erfunden.
Ach, Carsten, Autos gab's doch auch noch nicht zu reparieren. Aber Faustkeil und Steinmesser gehörten in den modernen Neandertaler Haushalt.
Und damals schon garantiert rostfrei.
Aha. Typisch Mama und Papa. Ich war durch meine ganzen Recherchen im Internet schon längst keine blutige Anfängerin mehr. Steinwerkzeuge waren nämlich keine Erfindung der Neandertaler. Die kamen schon gut 1 Million Jahre vorher mit den ersten Menschen aus Afrika nach Europa.
Hallo, liebe Hörer. Die kleine Delegation der Hatzabe ist schon einige Stunden unterwegs. Trotz des Tempos, mit dem sie sich sicher durch die Savanne bewegen, zeigen die drei keinerlei Ermüdungserscheinungen. Sie laufen traditionell im Gänsemarsch im kurzen Abstand hintereinander. Vorne Naftali, der Sprecher, dahinter die 10-jährige Fatuma und zum Schluss Sebeni, der Dorfchef. Gegen die lästigen Tsetse-Fliegen klatschen sie sich im Rhythmus ihrer Schritte mit dünnen Zweigen auf Rücken, Arme und Beine. Sie sprechen wenig, um Kräfte zu sparen. Gelegentlich weist frisches Grün in der Steppe auf eine Quelle hin. Dort machen sie kurz Rast, um zu trinken. Ansonsten hält die Natur Beeren und wilden Honig bereit. Es ist still, bis auf das regelmäßige Sirren der Milliarden Insekten. Bis zum Abend wollen sie Karatu erreichen. Bleiben Sie dran, wir melden uns in regelmäßigen Abständen live über Satellit.
Ole Moita, where are we now?
We are at a place on the rim of the Ngorongoro and going to Olduvai Gorge.
Die Teerstraße und die Maasai-Steppe hatten wir hinter uns gelassen. Der vollbesetzte Land Rover hatte einige Mühe auf der steilen Piste. Rechts und links wucherte dichter Bergurwald. Wenn wir um eine Kurve bogen, hockten manchmal Affen mitten auf der Fahrbahn und lausten sich das Fell. Es waren Paviane. Wenn wir näher kamen, drehten sie uns ihre roten Hintern zu und verschwanden in den Bäumen. Ole Meuter erklärte uns, dass wir gerade den Rand des größten erloschenen Vulkans der Erde hinaufführen, den Ngorongoro-Krater. Oben angekommen hielten wir an, um den Blick von Kraterrand zu Kraterrand auf uns wirken zu lassen.
Krass! Super schön! Mittendrin ein winziger See.
Der Kratersee. So winzig ist er gar nicht. Er wirkt nur so klein aus der Entfernung. Der Krater ist ja 20 Kilometer breit. Ganz München hätte darin Platz.
Komisch. Ich denke, die sollen voller Tiere sein.
Krass. Keine Ahnung. Ich sehe auch nicht.
Oh, mach keinen Quatsch, Alter! Doc, was sollte das werden? Ein Flugversuch?
Vorsicht, Sven und Olli. Ich möchte euch wohlbehalten zu euren Eltern zurückbringen, also fallt mir nicht in den Krater.
Ei, ei, Sir!
Schaut mal lieber, was wir hier drüben entdeckt haben.
Eine Pyramide?
Ein Gedenkstein.
Michael Schimek. 12.04.1934 bis 10.01.1959. Er gab alles, was er besaß, auch sein Leben, für die wilden Tiere Afrikas. Wir fuhren mitten durch den größten natürlichen Zoo der Welt. Ole Meuter lotste uns in sicherem Abstand an einer Elefantenherde vorbei. Voraus der Leitbulle und alle anderen in einer Linie hinterher.
Guck mal, wie im Dschungelbuch. Das Kleinste hält sich mit dem Rüssel am Schwanz seiner Mutter fest.
Och, wie süß.
Das Arme, es kommt kaum hinterher.
Hey, Pinkelpause?
Psst.
Scheiße, ein Löwe. Müssen wir jetzt warten, bis er weitergeht?
Das müssen wir wohl. Man weiß gerade echt nicht, was er vorhat. Aber schaut mal, der Löwe interessiert sich gar nicht für uns.
Okay, der hat's auf die Gazelle da drüben abgesehen.
Die ahnt nichts Böses.
Gemein, wir müssen sie warnen.
Ich kann dich gut verstehen, Aische. Aber im Nationalpark wird nun mal nicht in den Lauf der Natur eingegriffen. Da heißt es fressen und gefressen werden.
Aische hatte völlig recht. Ich saß direkt hinter dem Fahrer. Also beugte ich mich kurz vor und haute drauf. Der Löwe kriegte einen Riesenschreck und sauste ab. Die Gazelle kaute friedlich weiter. Die hatte immer noch nichts gepeilt. Ole Meuter und Zia waren stinksauer, weil Hupen im Nationalpark strengstens verboten wäre. Ich fühlte mich trotzdem gut. Und meine Klassenkameraden haben, glaube ich, ziemlich gestaunt, wie schnell ich sein kann, wenn es drauf ankommt.
Los, Mama, man muss 3 Euro einwerfen. Und jetzt in die Kamera gucken, wie beim Fotoautomaten.
Ja, tu ich doch.
Auf dem Bildschirm erscheint gleich dein Gesicht als Neandertalerin. Papa, jetzt du.
Ja, okay, Moment. Ja. Also, was ist denn jetzt? Ich sehe keinen Unterschied.
Stimmt, du siehst aus wie immer. Die flache Stirn, das fliegende Kinn.
Was soll der Morphing-Computer da noch verändern?
Ja, toll, vielen Dank.
Manche sagen ja auch, dass der Neandertaler sich einfach nur mit dem modernen Menschen vermischt hat. Bei dir sieht man ihn halt noch.
Du pass auf, Lea, ja.
Hey Sven, guck mal die. Alter, die sehen ja cool aus. Die Klamotten sind jede Wette aus dem Safari-Online-Shop.
Ole Meuter hatte überall Fans. Kaum tauchten wir irgendwo mit ihm auf, schlossen sich schon irgendwelche Touristen an, die auch hören wollten, was er zu sagen hatte. Wir waren in der Olduvai-Schlucht angekommen. Oben gab es ein kleines Museum, Ole Meuter war der Kurator. Er war also verantwortlich für die Ausstellung zur Geschichte der Ausgrabungen. Draußen verkauften Maasai ihren Schmuck aus Glasperlen, Armbänder, Ohrringen und Gürtel. Es war ganz schön was los. Die folgende halbe Stunde ging's zu Fuß bergab. Nicht so mein Ding. Die Felswände ragten steil auf. Genau hier war der ostafrikanische Graben aufgebrochen. Die Schlucht sei ein aufgeschlagenes Buch der Erdgeschichte, sagte Ole Meuter. Etwa eine Viertelmillion Jahre jede Schicht. Respekt, die versteinerten Gebeine und Schädel purzelten wohl nur so heraus. Die Archäologen brauchten nur noch zuzugreifen. Ja, so ungefähr war das. Oh, mir war heiß. Keine Ahnung, wie alt der Felsbrocken war, auf den ich mich niederließ. Ich fühlte mich noch älter.
Australopithecus means southern ape.
Southern ape?
Yes. Right?
Okay, southern ape.
Yes.
Why didn't they just say southern ape?
Yes, yes. Das habe ich mich auch schon gefragt, warum man ihnen diese hochtrabenden lateinischen Namen gegeben hat. Australopithecus boisei. Ja, und nicht einfach Nussknackermann. Eiche, was sagst du dazu? Das ist doch schließlich dein Opa.
Quatsch. Mein Opa wohnt in Osnabrück und dem geht's noch ganz prima.
Jan, alles in Ordnung? Komm, wir gehen weiter.
Okay.
In Latein und Altgriechisch haben Wissenschaftler schon in der Antike ihre Schriften verfasst. 2.000 bis 3.000 Jahre bevor es so etwas wie die Weltsprache Englisch gab. Wir greifen bis heute auf dieses Wissen zurück und geben neu entdeckten Arten immer noch lateinische Namen.
Amen.
Ja, Marc?
Nee, ich meine, wohin gehen wir jetzt?
La Etuli, zu den Fußspuren.
Vom Nussknackermann?
Nein, Aische, noch viel älter als dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Diese Spezies lebte vor etwa 3,5 Millionen Jahren. Der bekannteste Fund von Australopithecus afarensis erhielt den Spitznamen Lucy.
Also Aisches Ur-Ur-Ur-Ur.
Es ist überhaupt nicht gesagt, dass die beiden verwandt waren.
Wie jetzt?
Unser Stammbaum hat viele Zweige. Nur einer brachte am Ende den modernen Menschen hervor, die Gattung Homo. Man hat aber noch nicht genügend Fossilien gefunden.
Also ist es gar nicht sicher, dass Aisha ihre Vorliebe für Müsli vom Nussknackermann hat?
So ist es.
Sag ich doch.
Wie weit ist es denn noch? Ich kann nicht mehr.
Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Beate Schneider und wir werden gleich zusammen einen steinzeitlichen Rundgang hier durch das Neandertal machen.
Vor 5 Milliarden Jahren entstand die Erde. Vor etwa 4 Milliarden Jahren die ersten Einzeller, kleiner als ein Sandkorn. Und in 5 Milliarden Jahren wird die Erde wieder untergehen und in die Sonne stürzen.
Lea, kommst du?
Lea!
Diese zeitlichen Dimensionen übersteigen leicht unsere Vorstellungskraft. Wir müssten, um sie wirklich zu begreifen, den Geist Gottes haben.
Du, Lea, jetzt gut drauf. Ich staune, wie interessiert sie ist.
Hoffentlich muten wir ihr nicht so viel zu. Sie ist doch erst seit gestern Abend wieder auf.
Ja.
Hey, psst, hört mal zu, das ist spannend.
Ja.
Liebe Zuhörer, wie versprochen melden wir uns wieder vom langen Marsch der Jäger und Sammler. Ihr Gepäck besteht aus Pfeil und Bogen, einer Maiskolbenpfeife und etwas Tabak. Alles, was Sie unterwegs benötigen, finden Sie in der Natur. Jetzt ist die beste Zeit für die Jagd. Sie gehen nun langsamer, fast schleichen Sie. Auch ich muss aufpassen, kein Geräusch zu machen. Der Mann mit dem Stirnband bleibt stehen und hebt die Hand. Auch wir anderen rühren uns nicht mehr. Sebeni zieht lautlos einen vergifteten Pfeil aus dem Köcher und legt den Bogen an. Ehe ich auch noch etwas gehört oder gesehen habe, schießt er. Die Hatzabe rennen zu einem Busch gegen die tiefstehende Sonne und kommen mit einem Dick-Dick einer kleinen Gazelle zurück.
Warum wir die ganze Strecke quer durch die Steppe zu Fuß gehen mussten, es wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ole Meuter führte uns über die Pfade der Maasai, während der Land Rover schon mal vorausfuhr. Ich brauchte längste Pause. Doch die Sonne stand schon recht tief. Hier in Ostafrika ging sie pünktlich um 6 Uhr abends unter und um 7 war es stockfinster. Ole Meuter meinte, wenn wir noch bei Tageslicht ankommen wollten, müssten wir uns ein bisschen beeilen.
Hey Jan, alles klar?
Ja, es geht schon, aber nicht mehr lange.
Versuch mal nicht so weit zurückzubleiben.
Ist klar.
Hey Jan, denk dran, diesmal hast du keine Hupe dabei, wenn du ganz alleine einem Löwen begegnest. Oder du musst schon mal üben. Miep, miep.
Ha, ha, ha. Ich hab gehört, Bartvögel mögen Löwen am liebsten.
Gibt's hier etwa Löwen?
Keine Angst, Eische. Löwen jagen in der Morgendämmerung. Solange wir nicht in die Dunkelheit kommen und in der Steppe übernachten müssen, brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Über das steinzeitliche Leben der Neandertaler haben wir gerade in letzter Zeit unglaublich viel dazu gelernt. So ist dieses Bild von dem wilden, keulenschwingenden Menschen, der nur Uga Uga als Sprache hat, völlig veraltet und kann bis heute gar nicht mehr aufrechterhalten werden.
Sag doch.
Die Neandertaler waren nämlich in mancherlei Hinsicht sogar sehr viel entwickelter oder mindestens so entwickelt wie der Homo sapiens sapiens, also wir.
Es geschah im August 1856. Arbeiter hatten sich in die Feldhofer Grotte gezwängt, um sie mit Pickel und Schaufel bis auf den Kalk auszuräumen. Niemand ahnte etwas Besonderes.
So dass es sich immer so anhört, als wären wir klüger gewesen. Aber der Neandertaler hatte schon mal so ein großes Gehirn wie wir. Zum Teil sogar größeres Gehirn als wir. Und war bestimmt genauso klug wie wir, der Homo sapiens sapiens.
Kommst du, Lea?
Mhm.
Die Neandertaler, die lebten ja als Jäger und Sammler.
Lea!
Und der Mann, den man hier lass sie. Sie ist voll dabei.
Unsere Expertin.
Doch die Knochen, die die zwei Steinbrucharbeiter im August 1856 zufällig im Lehmboden der kleinen Feldhofer Grotte fanden, waren die eines Menschen.
Fettiges Fell und riesige gebogene Stoßzähne und sehen unseren heutigen Elefanten ein bisschen ähnlich. Die Jagd mit den Lanzen und Speeren kann man sich vorstellen.
Die Abendsonne stach uns jetzt voll ins Gesicht. Ole Meuter war bestimmt noch um einiges älter als Harry. Aber er machte von allen noch den fittesten Eindruck. Nebenbei erzählte er ohne Luft zu holen von seinen Forscherabenteuern. Er war bei ganz berühmten Ausgrabungen dabei. Durch sie wurde bewiesen, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Bis dahin hatten sich Wissenschaftler in Europa mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir alle von Afrikanern abstammen sollen. Damals dachte man ja noch, Schwarze wären gar keine richtig intelligenten Menschen.
Jan?
Ich habe einen Stein im Schuh.
Okay, stopp mal alle.
Zum Glück waren die Arbeiter 1856 so geistesgegenwärtig, dass sie diesen Fund ihrem Firmenchef gleich angezeigt haben. Und der wiederum kannte einen Lehrer, Johann Karl Fuhlrott, und hat dem dieses Skelett gezeigt. Und dieser Fuhlrott, der hat gesagt, Mensch, hier muss es sich um einen Frühmenschen handeln.
Plötzlich war ich wie verzaubert von dem, was ich sah und was ich hörte. Das Museum, die Ausstellung, die uralte Geschichte der Menschen. Mir erschien die Zeit der Pharaonen, der alten Griechen und Römer und Jesus Christus, als wäre es gestern gewesen. Das war doch auch irgendwie schon unsere Zeit. Denn die Geschichte des Menschen hat sich nicht in 5 oder 10.000 Jahren ereignet, sondern in 5 oder 10 Millionen Jahren.
Damals in der Mitte des 19. Jahrhunderts, muss man sich ja auch noch mal vorstellen, glaubten ja alle an die christliche Schöpfungslehre, die nicht anerkennen wollte, dass es Frühmenschen eben geben soll. Oder dass der Mensch sogar eine Art Säugetier sein soll.
Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir nur 100 Jahre zurückdenken, die Zeit, bevor der ganze Rummel losging, mit Autos, Flugzeugen, Fernsehen und Computern, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie man da überhaupt leben konnte, wenn man die Menschen auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos sieht, von 1910, mit ihren aufgerissenen Augen. Irgendwie tun die einem doch leid, natürlich auch, weil sie tot sind. Und? Haben die Menschen es nicht in denselben 100 Jahren beinahe geschafft, die Natur zu zerstören? Darauf kann man auch nicht so richtig stolz sein. Ich fühlte mich auf einmal der Steinzeit näher als dem 21. Jahrhundert. Und irgendwie drehte sich mir alles. Eine Höhle. Mama? Papa? Sind die hier reingegangen? Mama? Papa? Hallo?